Willkommen zum DZ Research Podcast. Aktuelle Kapitalmarktentwicklungen Woche für Woche auf den Punkt gebracht.
Heute beschäftigen wir uns mit einem der spannendsten finanziellen Projekte Europas, dem digitalen Euro. Was bedeutet der digitale Euro für den Alltag der Bürgerinnen und Bürger? Und wie könnte er unser Finanzsystem revolutionieren? Experte für dieses Thema ist Sören Hettler, Leiter Anlagestrategie und Privatkunden. Und von ihm werden wir heute alles Wissenswerte über dieses zukunftsweisende Vorhaben der Europäischen Zentralbank erfahren. Mein Name ist Oliver Finger und ich bin Analyst im Team von Sören. Hallo Sören, herzlich willkommen.
Hallo Olli, danke für die Einladung.
Sehr gern. Sören, erste Frage. Was ist denn der digitale Euro überhaupt und warum wird er eingeführt?
Ja, du hast gerade schon die Messlatte relativ hochgelegt, muss ich mal sagen. Also der Bekanntheitsgrad des digitalen Euro hält sich einigermaßen in Grenzen. Es ist ein Projekt der Europäischen Zentralbank. Und die Idee dahinter ist, das System, das Zahlungssystem, das Geldsystem, wie wir es aktuell haben, zu ergänzen. Im Prinzip kann man sagen, wir haben zwei dominierende Geldformen momentan. Das eine ist das Bargeld, das von der Zentralbank emittiert wird, also in Form von Scheinen. Und das andere ist das digitale Geld, was von den Geschäftsbanken kommt, im Prinzip als Einlagen bei den Banken vorhanden ist. Und das System soll ergänzt werden durch eine weitere Geldform, nämlich eine digitale Geldform, die von der Zentralbank kommt. Mehr ist es erstmal nicht. Okay. Warum macht die Europäische Zentralbank das? Naja, es sind vor allem zwei Motive, die eigentlich dahinter stecken. Das eine ist die Erkenntnis, dass unser Leben immer digitaler wird, also auch unser Zahlungsverhalten immer digitaler wird. Es wird sehr viel weniger über die Jahre hinweg, nicht nur in Deutschland, sondern wirklich weltweit mit Bargeld bezahlt. Und da hat die EZB Sorge, dass dadurch der Anker in das Vertrauen des Euro und auch des europäischen Finanzsystems ins Wanken gerät. Warum sagt sie das? Naja, wenn Bargeld aus dem Alltag der Menschen verschwindet, dann verschwindet es quasi aus dem Bewusstsein. Und heutzutage ist immer noch so, was machen Menschen, wenn sie Sorge haben, dass das Geld bei der Bank am nächsten Tag weg sein könnte? Sie rennen zum Geldautomaten, holen Bargeld. Also irgendwo ist bei den Menschen trotzdem immer noch so, trotz Digitalisierung, so ein gewisser Sicherheitsaspekt beim Bargeld da. Und das Zweite ist Souveränität. Wir haben einfach in Europa ein System, was Zahlungen angeht, was sehr stark auf ausländischen Zahlungsanbietern basiert. Nehmen wir es beim Namen, also Visa, Mastercard und PayPal bei uns in Deutschland. Mhm. Und wenn einem sehr viel an Zahlungen über nicht-europäische Finanzinstitute stattfindet, dann hat die EZB Sorge, dass man hier eine gewisse Abhängigkeit reinkommt und diese Abhängigkeit möchte sie durch den digitalen Euro reduzieren. Mhm.
Jetzt wird ja oft behauptet, der digitale Euro sei nutzlos oder wäre sogar ein Rohrkrepierer. Oder sei im besten Fall dazu da, ein nicht vorhandenes Problem zu lösen. Ne? Wie denkst du denn darüber?
Also wie ja gerade schon erläutert, aus Sicht der EZB ist das definitiv nicht so. Ja, die hat zwei Motive, die sie ganz klar ins Schaufenster stellt. Die sind irgendwo nachvollziehbar, sind strategische Ziele, die kann man teilen oder auch nicht. Aber zumindest von der Zentralbank sind die sicherlich nicht unwichtig. Die Frage, wird es ein Rohrkrepierer oder nicht, hängt sehr stark davon ab, ob eine Akzeptanz bei den Menschen vorhanden ist für dieses Zahlungsmittel. Wichtig ist, es soll ein gesetzliches Zahlungsmittel werden. Das heißt, alle Unternehmen, die Produkte oder Dienstleistungen im Euroraum anbieten, müssen den digitalen Euro akzeptieren. Und wenn man tatsächlich aktuell hinguckt, dann haben wir im Euroraum keine einzige Geldform, die wirklich überall einsetzbar ist. Also bei Bargeld ist spätestens bei Online-Zahlungen rum. Wenn ich mir eine Kreditkarte beispielsweise nehme, dann habe ich da auch in Deutschland beispielsweise beim einen oder anderen Probleme damit zu bezahlen. Und bei der Girocard ist im Ausland irgendwann auch Schluss. Also da bezahle ich vielleicht noch mit einer Girocard, aber das System, das drunter liegt, ist dann eben doch wieder ein amerikanisches. Ja. Insofern, wenn ich eine Geldform habe, mit der ich überall bequem im Euroraum bezahlen kann, dann könnte ich da noch einen Mehrwert tatsächlich reininterpretieren. Und tatsächlich liegt es nachher am Komfort. Also wenn das Ding komfortabel einsetzbar ist, dann ist die Frage nachher nicht, brauche ich, sondern nutze ich es, wenn es da ist. Mhm. Wenn ich mal gucke, was ich so alles nutze in meinem Alltag, was ich nicht zwingend brauche, die Liste ist relativ lang. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Olli, aber insofern, es geht nicht zwingend darum, brauche ich das. Ja, ich glaube, als Bürger brauchst du es aktuell nicht. Du hast verschiedene Möglichkeiten zu bezahlen. Dein Geld wirst du definitiv los. Mhm. Wenn du aber eine komfortablere Möglichkeit hast, quasi zu bezahlen und ohne, dass es noch mehr wehtut, dann ist es, glaube ich, auch eine Sache, die durchaus Mehrwert schaffen kann. Also du kannst eben durch einen digitalen Euro dann deine Visa-Card, dein Bargeld, deine Girocard möglicherweise und dein Online-Account bei einem Zahlungsdienstleister quasi durch eine Geldform ersetzen und das kann durchaus einen Mehrwert bieten.
Okay. Kritische Stimmen haben wir ja schon angesprochen. Also manche sagen ja, der digitale Euro geht zu weit und für manche bleibt er einfach hinter seinen Möglichkeiten zurück. Mal, wie siehst du denn die Risiken, die mit dem Projekt deiner Meinung nach einhergehen?
Bleiben wir vielleicht gerade bei der Zentralbankperspektive, weil auch hier ist wieder eine Frage, von welchem Standpunkt aus schaut man drauf. Also für die Zentralbank ist es definitiv ein Reputationsrisiko. Ja, wenn das Ding wirklich zum Rohrkrepierer wird, dann hat man sehr viel Porzellan zerschlagen und das ohne Not. Und natürlich hat man auch Ziele ausgegeben, die man dann nicht erreicht. Ne? Das ist die Frage, was dann daraus wird. Für Anbieter, also Dienstleister und Unternehmen, die Produkte anbieten, ist es, glaube ich, nicht schlecht. Die werden den digitalen Euro gerne haben, weil er wahrscheinlich sehr komfortabel sein wird und weil er vor allem günstig sein wird. Ja. Also für gerade Kreditkarten oder auch andere Zahlungsformen rufen die entsprechenden Dienstleister zum Teil 2-3% an Gebühren auf. Der digitale Euro darf nur so teuer sein in der Abrechnung wie das günstigste digitale Pendant, das ist in der Regel Girocard. Insofern haben sie ja eine Möglichkeit, wirklich mit einem günstigen Verfahren quasi an ihr Geld zu kommen. Für die Banken, und da kommen wir zu den größeren Risiken oder Belastungen, ist es einfach eine staatliche Konkurrenz, die über Steuergelder finanziert wird. Da ist auch klar, dass hier die Kritik relativ stark ist. Es ist einfach schwieriger, wenn Einlagen von den Konten abgezogen werden und zum digitalen Euro, also zur Zentralbank geschoben werden quasi, dann die Kredite zu refinanzieren. Da muss man andere Wege finden, die sind in der Regel teurer. Ja, und dann ist die Frage, inwiefern man immer noch genauso viele Kredite vergibt oder einfach teurere Kredite. Das ist ein wesentlicher Punkt. Auch die Erfüllung von regulatorischen Kennziffern Richtung Liquiditätssteuerung und Ähnliches, das wird schwieriger, wenn die Einlagen abfließen. Natürlich hast du auch Kosten, die mit dem System einhergehen. Du musst irgendwie deine eigenen Systeme fit für dieses System machen, ohne dass du tatsächlich wahrscheinlich viel Ertrag hast. Und das kostet natürlich auch Geld. Ja, das sind einfach Punkte, die dann eine Rolle spielen. Und hinzu kommt noch, der Kundenkontakt könnte eingeschränkt werden. Insofern auch das natürlich, was für Banken schwierig ist, weil ihnen Informationen fehlen. Also das ist deren Perspektive. Für die Bürger, muss ich sagen, da hält sich jetzt das Risiko einigermaßen in Grenzen. Das wird eine Option sein, die man nutzen kann, die man nutzen wird wahrscheinlich, wenn es sich irgendwie sinnvoll ergibt. Mhm. Und wenn das Ding komfortabel ist und wenn nicht, dann hat man im schlimmsten Fall vielleicht weniger Ausschüttungen von Seiten der EZB, ein paar Steuergelder, die man dann nicht kriegt, das mag schon sein. Aber dieses Risiko, was zum Teil gemacht wird, von wegen, es werden die Bürgerrechte eingeschränkt, die Menschen werden ausspioniert, Steuerhinterziehung wird schwieriger oder Ähnliches. Mal davon abgesehen, dass Steuerhinterziehung schwieriger wird, vielleicht nicht unbedingt das Dümmste wäre, aber de facto wird die Europäische Zentralbank oder die nationalen Zentralbanken werden nicht dazu übergehen, die Menschen auszuspionieren. Sie haben auch ganz klar Regeln getroffen, dass sie nur anonymisierte Daten bekommen möchten. Also das ist schon mal kein Problem in dem Fall. Sodass die Daten auch bei den Banken bleiben, wo sie eben vorher schon sind. Im Endeffekt, wenn man dann ein Konto hat, wenn man vorher über ein Einlagekonto die Transaktion vorgenommen hat und auch die Einschränkung von Bürgerrechten, das wird so nicht passieren, ja, weil die EZB möchte eine Geldform einführen, die konkurrenzfähig ist mit anderen und wenn sie eben Dinge nicht zulässt, hat man Möglichkeiten zu flüchten. Ja, dann nehme ich eben den Einlagen-Euro von der Geschäftsbank oder ich nehme immer noch ein Bargeld-Euro, weil Bargeld wird es auch weiterhin geben. Oder ich nehme meinetwegen dann auch ein Stablecoin oder Ähnliches. Also man hat schon Möglichkeiten, dann in andere Geldformen zu flüchten und das will die EZB vermeiden. Im Prinzip gilt hier die Herangehensweise, man braucht einen Wechselkurs von 1:1 innerhalb der Euro-Geldform und das muss auch für den digitalen Euro gelten. Vielleicht noch die Ergänzung. Es wird im Prinzip immer gesagt, ja, die EZB ist so die Datenkrake, die neue. Also wenn ich mir überlege, wie viele Daten wir in unserem Alltag preisgeben, ich bezweifle, dass die EZB in der Lage sein wird, die so gut auszuwerten, wie das beispielsweise ein großer US-Technologiekonzern ist. Insofern machen wir da wirklich wenig Sorgen.
Ja. Sören, wie ist denn der aktuelle Stand jetzt des Projekts? Also andersrum, wann können wir denn damit rechnen, dass er eingeführt wird, der digitale Euro?
Ja, das Projekt läuft jetzt schon seit 2021. Wie gesagt, es sind schon ein paar Jahre und viel davon mitbekommen hat man in der Regel nicht. Mhm. Man hat jetzt im Oktober den ersten Teil der Vorbereitungsphase abgeschlossen. Das ist jetzt quasi in Teil 2b, wenn man so möchte. Hier geht es darum, so die Prototypen festzuzurren, auch Tests mit Banken zu machen, in die technische Umsetzung tatsächlich zu gehen, sodass man dann davon ausgeht, so 2027 könnte man mit ersten Pilotprojekten starten, so der Plan der EZB. Und dann frühestens ab 2029 könnte eine Einführung stattfinden. Das Ganze hat ein großes Aber. Mittlerweile läuft, also man braucht den Gesetzgeber dazu, das EU-Parlament, um genau zu sein, um hier wirklich voranschreiten zu können. Und hier gibt es mittlerweile, nennen wir es mal doch, ja, kritische Stimmen, Widerstand. Vor allem Herr Navarrete, der ist Abgeordneter und Berichterstatter für das Projekt Digitale Euro im EU-Parlament. Er hat sich mittlerweile mit einem Bericht zu Wort gemeldet, in dem er fordert, dass zuerst eine sogenannte Offline-Variante des digitalen Euro kommen soll. Die ist im Prinzip recht bargeldnah und die Online-Variante, die eher so ein Pendant zu den Einlagenkonten der Geschäftsbanken unterwegs ist, die könnte dann später kommen, sofern die europäischen Finanzinstitute nicht selber in der Lage sind, dieses Souveränitätsproblem zu lösen, also auf gut Deutsch ein eigenes Projekt auf die Beine zu stellen, was Visa und Mastercard Konkurrenz macht. Wenn man es schafft, so ein europäisches Zahlungssystem auf die Beine zu stellen, Kartenzahlungssystem, dann müsste die EZB quasi dieses zweite Ziel nicht selber erreichen, sondern könnte sich auf den Anker konzentrieren und das wiederum könnte mit dieser bargeldnahen Variante auf digitaler Basis dann mit einem digitalen Euro auch funktionieren. Insofern ein vollständiger Stopp des Projekts, das glaube ich nicht. Die Frage wird aber sein, ob man bereits 2029 starten wird und vor allem dann in welcher Form, nur offline oder auch online.
Jetzt, während du geantwortet hast, ist mir der Name Vero eingefallen. Nimmt das darauf Bezug? Also Vero ist ja sozusagen das digitale Zahlungsmittel die von den Geschäftsbanken, ne? Von den europäischen oder deutschen, ich weiß es gar nicht, eingeführt wird. Ist das damit gemeint?
Genau, das ist im Prinzip so die mögliche Basis. Also es gibt die sogenannte European Payments Initiative, EPI genannt. Und Vero ist ein Ableger davon, wo man wirklich versucht, hier ein europäisches Zahlungssystem auf die Beine zu stellen, was für Karten, für Online-Transaktionen oder auch von Person-zu-Person-Zahlungen von europäischen Instituten auf die Beine gestellt wird und hier in die Fläche kommt. Man hat hier erste Schritte, auch wirklich sehr gute Schritte gemacht, ist mittlerweile auch bei Online-Zahlungen angekommen. Im Prinzip, wenn man das gut vorantreibt und hier wirklich eine konkurrenzfähige Lösung auf die Beine stellt gegen Visa und Mastercard oder auch PayPal, dann wäre man in der Lage, der EZB so ein bisschen Wind aus den Segeln zu nehmen und sagen, guck mal, wir haben jetzt hier was Privates, du kannst dich auf deine digitale Bargeldvariante fokussieren, wir bieten das andere, damit kriegst du Souveränität hin. Das muss das schlagende Argument sein. Also es geht hier wirklich darum, das EWU-weit zumindest auf die Beine zu stellen. Es kann kein deutsches Projekt sein, kein Projekt nur von Kern Europa, sondern es müssen wirklich alle mitmachen, damit das hier auch wirklich zur Konkurrenz oder eine konkurrenzfähige Lösung ist. Vielleicht der Hinweis an der Stelle, es gibt bei uns in Deutschland, da haben wir ein Girocard-Verfahren, das ist deutschlandweites System, das funktioniert. Wir haben aber Länder im Euroraum, mindestens 10 Stück, die kein nationales Kartenzahlungssystem haben, deren System basiert nur auf Visa und Mastercard. Und das ist natürlich ein Punkt, wo man schon angreifbar und erpressbar ist.
Ja, absolut. Ja, Sir, dann kommen wir schon zu meiner letzten Frage für heute. Was meinst du, wie könnte der digitale Euro jetzt unser Finanzsystem in Zukunft verändern? Also vielleicht nochmal so ein Rundumschlag. So gut es geht.
Ja, wie viel Zeit kriege ich jetzt noch?
Ne? Ja, nicht allzu viel.
Also ich glaube, wir erleben Veränderungen im Finanzsystem aktuell schneller als vielleicht vor ein paar Jahren der Fall, aber verändern tut sich da immer was. Ich weiß jetzt nur nicht, ob der digitale Euro da so einen wahnsinnigen Push gibt. Also lustigerweise ist der digitale Euro im Zusammenhang mit Kryptowährungen genannt. Das Ding hat mit Kryptowährungen einfach nichts zu tun. Nix, es ist nicht dezentral, es ist nicht Blockchain, also DLT-basiert, es ist auch nicht begrenzt in irgendeiner Form. Das hat einfach mit Kryptowährungen nichts zu tun. Es ist einfach ein Zentralbankprojekt. Die Veränderungen, die wir aktuell sehen im Finanzsystem, gehen tatsächlich in Richtung Tokenisierung. Also das ist die Idee, dass man Geld oder auch Wertpapiere auf eine Blockchain bringt, auf die sogenannte Distributed Ledger Technologie, weil es gewisse Effizienzsteigerungen möglich macht, weil es ist schneller, es ist günstiger und hier ist tatsächlich Potenzial auch für die nächsten Jahre, dass man hier aktiv wird. Der digitale Euro wird hier relativ wenig bringen, der ist eben nicht DLT-basiert. Ja, wo man rangeht, ist von Seiten der Zentralbank das Geld, das nur den Finanzinstituten zur Verfügung steht, sondern Wholesale-Lösungen. Da geht man in Richtung Tokenisierung, ja, das kommt von der Zentralbank. Man geht aber auch von Seiten der Geschäftsbanken dahin, dass man Giralgeld auf eine Blockchain bringt. Auch das ist sicherlich sinnvoll, hier auch gerade in Richtung Unternehmen und Zahlungsverkehr wirklich besser und schneller wird. Und wir haben auch gerade, was Digitalisierung von Wertpapieren, also Tokenisierung von Wertpapieren angeht, wirklich in den letzten Jahren und Monaten Fortschritte gesehen. Also hier passiert einiges. Und gerade in den USA haben wir durch eine Regulierung im Sommer eine Diskussion hin zu Stablecoins, also Kryptowährungen, die in dem Fall an den Dollar gepackt sind, gebunden sind und die durch eine Reserve besichert sind. Also im Prinzip der Versuch, so die Verbindung herzustellen aus Vorteilen von Kryptowährungen, schnell, effizient, global hin oder verbunden mit der Stabilität und dem Vertrauen, was die normalen Währungen wie Euro und Dollar so genießen. Das geht voran und das wird wahrscheinlich auch deutlich mehr Bedeutung kriegen. Für die europäischen Finanzinstitute, auch die deutschen, muss es an der Stelle darum gehen, ihr eigenes Geld besser zu machen, also wirklich das Giralgeld auf eine Blockchain zu bringen, hier mit der Technik oder mit der Innovation Schritt zu halten, da Lösungen anzubieten. Es muss aber auch darum gehen, ein eigenes Stablecoin wirklich, also ein gemeinsames Projekt möglicherweise voranzutreiben, einfach zu gucken, okay, was ist denn jetzt besser, was läuft langfristig. Auch die Idee, dass man sich möglicherweise an US-Dollar Projekte in Richtung Stablecoin andockt oder hier versucht zumindest eine Brücke herzustellen, um dann entsprechend auch einen Austausch zu ermöglichen zwischen den Währungen und hier Schnittstellen etabliert oder dann zumindest Handelsplätze, die eben genau das gewährleisten und man hier versucht, eine Schnittstelle herzustellen. Also das sind einfach Punkte, wo, glaube ich, sehr viel in den nächsten Jahren passiert. Der digitale Euro wird jetzt, glaube ich, schon aus Sicht der EZB Vorteile bringen, möglicherweise auch für die Ziele, die die EZB da ausgerufen hat, in Richtung Souveränität für den Alltag. Es ist jetzt aber nicht so, dass das Ding wahnsinnig innovativ wäre.
Naja, auf jeden Fall ist viel im Fluss, habe ich das Gefühl.
Definitiv, ja.
Und wir sind, glaube ich, eher am Anfang der Entwicklung, denn am Ende. Ja, sehr interessant. Wie immer, vielen Dank, Sir, für die aufschlussreichen Einblicke heute. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Reinschalten und bis zum nächsten Mal. Ihnen hat der Podcast vom 8. Dezember 2025 gefallen? Dann freuen wir uns über ein Abo und Ihre Weiterempfehlung. Die rechtlichen Hinweise finden Sie wie immer in unseren Shownotes.